Vielen Dank für diese bedeutungsvolle Anbetungszeit. Das ist echt so wichtig. Danke dafür. Ja, herzliche Grüße an euch alle an diesem schönen Sonntagmorgen. Wir freuen uns echt besonders, mal wieder hier sein zu dürfen. Und wer sich jetzt irgendwelche Bilder erwartet hat, den muss ich jetzt leider enttäuschen. Aber dafür haben wir einen extra Zeitpunkt gesetzt. Das ist Mittwoch, der 19., glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Am Mittwochabend werden wir dann ein paar Bilder von unserem Dienst, unserer Arbeit aus den Philippinen berichten. Für heute wollte ich euch einfach gern ein bisschen was Persönliches weitergeben. Ihr hört viele gute Predigten hier und da denke ich mir, vielleicht kann man heute mal ein bisschen was Persönliches einfach weitergeben, in der Hoffnung, dass ich euch auch ermutigt, zum Nachdenken anregt und einfach was Gott auch da zu eurem Herzen redet. Und es begann für mich, also dieses Thema, um das es heute geht, begann wirklich für mich so Anfang Februar, wo ich in Sambia war zu einem Missionsvorbereitungskurs, wo ich unterrichtet habe. Und einer meiner Mitreferenten hat mir einen Leidensweg erzählt aus seinem Leben, ich kannte den vorher nicht, den er gehen musste, der ziemlich hart war. Und am Ende hat er gesagt, dass sein biblisches Verständnis von Leiden und diesen Dingen ihm davor bewahrt hat, Warum-Fragen an Gott zu stellen. Ja? Und das hat mich irgendwie total getroffen. Es hat mich sehr getroffen. Weil, also nicht sofort, aber dann, als ich so darüber nachdachte, weil in meinem Leben, in all den Dingen, ihr kennt ja unsere Geschichte so ein bisschen auch, Gott hat auch so einige Sachen in unserem Leben einfach zugelassen. Ja? Und ich muss ehrlich gestehen, ich war nicht in der Lage, so wie dieser Mann, dieser Bruder, jetzt keine Warum-Fragen zu stellen, um das alles trotz der Schwere doch von Gott so anzunehmen. Das war mir nicht möglich. Da dachte ich, ja, was ist es in diesem Mann oder was hat der da verstanden, dass er das nicht machen muss? Bei mir war es eher so, ich dachte, Gott muss uns doch davor bewahren. Also unser liebender Vater muss uns doch vor Unheil und diesen Dingen auch bewahren können. Oder wir haben ein Recht auf Glück und Erfolg und ein gutes Leben. Ja? Oder grundsätzlich, dass dieser Zustand, dass immer irgendwas nicht in Ordnung ist, das ist einfach nervig. Ich konnte es nicht erklären, aber da hatte ich schon viele Fragen. Und ich musste eingestehen, ich hatte kein klares Verständnis von dem Umgang mit Leiden. Und darum soll es uns heute gehen. Und ich werde dazu einige Leute auch zitieren, die Gott benutzt hat in meinem Leben, um mich da in eine Richtung zu bringen, da mehr Klarheit reinzubringen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir ein klares Verständnis haben. John Piper hat einmal gesagt, es ist geistlich ungesund, Ideen und Phrasen zu gebrauchen, deren Bedeutung wir nicht klar verstehen. Mit der Zeit werden daraus leere Worthüllen mit einer geistlichen Schale drumherum. So ist es mit unserem Verstand, wenn er sich religiöser Sprache bedient, deren tiefere biblische Bedeutung oder klare geistliche Einsicht einfach nicht gegeben ist. Der Verstand bedient sich dieser Dinge, ohne zu wissen, was heißt denn das wirklich? Und diese leere Worthülle, also leere Hülle. Und so war das bei mir mit meinem Verständnis über den Umgang mit Leiden. Ja, man hat so seine Worte und ja, Gott hat schon seinen Plan und die Welt ist nun mal böse. Aber was heißt denn das wirklich, wenn du das sagst? Und auf dem Weg dahin hat Gott mir eben drei Dinge wichtig gemacht. Das ist natürlich viel größer und komplexer, das Thema, das ist schon klar. Aber in der Kürze der Zeit möchte ich euch einfach drei so wichtige Sachen mitgeben, die mir am Herzen liegen. Zum einen ist erstmal die Tatsache, die Realität des Leidens in unserem Leben. Es ist einfach da. Zum anderen ist da ein Konflikt, den wir haben mit der Ewigkeit. Und als drittes gibt es ein Navigationssystem durch das Leiden hindurch. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr, aber einfach grundsätzlich mal die paar Dinge so zum Nachdenken für heute und aus meiner persönlichen so ein bisschen Zeugnis heraus. Zum Ersten der Umgang mit der Realität des Leidens. Das war mein grundsätzliches Problem, dass ich mir das nicht eingestanden habe, dass es einfach so ist. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber vielleicht bin ich da einfach der Einzige. Aber ich habe mich so dagegen gewehrt. Ich sage mir mal, das ist doch nicht in Ordnung. Wir sollten doch nicht mit sowas konfrontiert werden. Das ist jetzt nicht, ja, einfach, das war halt so da, das Denken. Ja? Das ist viele Böse und die Krankheit und Ungerechtigkeit und Missbrauch, dem man begegnet. Und da rede ich jetzt nicht nur vom großen Stil, sondern auch vom kleinen. Der tägliche Missbrauch, den du vielleicht auf deinem Arbeitsplatz begegnest, wo Leute deine Zeit missbrauchen, dein Vertrauen, deine Energie, ja, diese Dinge ja auch. Gell? Und durch Mitarbeiter, Freunde, Kunden, die dich eben, was weiß ich, unwürdig behandeln, oder jeder kann das selber einfüllen, wo er in seinem Alltag sich in diesem Leid befindet. Also wenn ich jetzt heute dieses Wort benutze, da meine ich nicht nur die großen Dinge, die über uns hereinbrechen, sondern auch diese alltäglichen Dinge, die uns eben Konflikt und Leid bescheren können. Und zum einen hat eben dem Nachdenken drüber und habe Bücher gelesen, ist mir eins wichtig geworden oder irgendwie aufgegangen: Leiden existiert, weil Gott sich entschieden hat zu lieben. Überleg dir das mal. Rabbi Zacharias sagt in dem Buch Why Suffering, sagt, Leiden existiert, weil Böses existiert. Und das Böse existiert wegen der Freiheit. Ja, überleg mal. Gott hat Adam die Freiheit gegeben, im Garten sich gegen Gott zu entscheiden und von dieser Frucht einfach da zu nehmen und zu essen. Ja? So, das ist so. Und diese Freiheit existierte, weil Gott liebt. Und John Lennox sagt, Liebe lebt von der Möglichkeit, Alternativen wählen zu können. Überleg dir das mal. Liebe lebt von der Möglichkeit, Alternativen wählen zu können. Das muss sein, wenn Liebe da ist, muss es eine Alternative geben. Gott liebt Adam und gibt ihm die Wahl, dass Gott Adam ihn zurückliebt, indem er sich für Gott entscheidet. Ja? Gott sagt so oft zum Volk Israel, wähle heute, wem du folgen willst. Josua 24,15. Josua sagt, wähle heute, wem du folgen willst. Jesus Christus sagt selber, niemand nimmt das, mein Leben von mir, ich gebe es selber hin. Das ist eine Liebesentscheidung. Ja, das ist da zwingt ihn keiner dazu. Aufgrund seiner Liebe haben wir in diesen herrlichen Liedern gesungen. Ja? Seine Liebe ist es. Die hat ihn zu dieser Entscheidung gebracht, sein Leben hinzugeben. Da war eine Alternative. Zu sagen, nö, ich mach das nicht. Liebe muss diese Alternative haben. Sonst ist es nicht Liebe. Und somit hat Gott auch dem Adam die Möglichkeit gegeben, und wir wissen, was passiert ist, er hat sich gegen Gott entschieden, das Böse kam in der Welt, und weil das Böse existiert, logischerweise existiert auch das Leid, mit dem wir nun konfrontiert werden. Und das sehen wir ja nun auch, und das ist dann der Schluss dazu, oder der nächste Gedanke, der uns da weiterführt, ist, das sehen wir ja dann, dass diese Welt eben ein gefallener Ort ist. Und das ist jetzt genau so eine Worthülle, die wir so oft gebrauchen. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt und ja, es geht alles ein Ende zu. Ja, aber was heißt denn das wirklich? Und Aufschluss gibt uns da Römer Kapitel 1, und ich lese nur ein paar Verse. Ab Vers 24 zum Beispiel. Ja, wo eben da steht, dass die Menschen sich, der Kontext ist, die Menschen haben sich alle verirrt, sie konnten Gott erkennen, haben es nicht wahrgenommen und sind ihren Verirrungen gefolgt. Und da steht ab Vers 24 im Römer 1, darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden, die, welche die Wahrheit Gottes in Lüge verwandelten und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändlichen Leidenschaften, damit ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einem verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht geziemt. Erfüllt von Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsanforderung kannten, dass die solches tun todeswürdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Was für eine Bestandsaufnahme von dieser gefallenen Welt. Und was hier so herausstechend ist, ist nicht, dass die Menschheit so verdorben ist. Und ich will damit betonen, das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch zu jeder Zeit immerzu all das macht, was hier steht. Das heißt das nicht. Aber das Potenzial ist da. Und das zu verstehen, hat mir so geholfen. Bei uns in Philippinen, in Davao, eins der Dinge, die ich am meisten nicht ausstehen kann und mich irritieren und Leid in meinem Leben verursachen, wenn man so will, ist der Straßenverkehr. Ich drehe durch. Ich halte das nicht aus. Ja? Und das regt mich so auf, das Chaos. Ja? Und als Gott mir das mal so gezeigt hat, diese Verse, ich sag, na eben, schau mal, mit wem du es tagtäglich zu tun hast. Kein Wunder. Und wenn ich im Fleisch bin und nicht mit dem Herrn Jesus gehe, bin ich genauso. Da ist kein Unterschied. Und mit diesen Menschen haben wir es zu tun, tagtäglich. Und in uns schlummert das gleiche Potenzial, wenn wir uns nicht dem Herrn Jesus unterordnen. Da ist doch klar, dass das Chaos ist und Leid mit sich bringt. Ja? Jetzt kann man sich fragen und sagen, okay, Gott könnte das ja verhindern. Aber wir lesen hier dreimal eine ganz wichtige Sache. Vers 24, 26 und 28 steht, Gott hat sie dahingegeben. Das heißt, Gott unternimmt nichts dagegen. Er lässt dieser Sache ihren Lauf. Und du und ich, wir sind mittendrin. Er lässt dem Bösen einfach seinen Lauf in der Welt. Und er wird es nicht verhindern, abwenden, auslöschen. Er lässt es einfach geschehen. Und das muss man erstmal verstehen, dass er nicht in der Pflicht ist, mich davor zu bewahren oder dich davor zu bewahren. Das ist er nicht. Er hat einfach gesagt, er lässt es einfach seinen Lauf. Das heißt nicht, dass er nicht unter Kontrolle ist, dass er alles im Griff hat, aber er lässt es geschehen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also mir war das halt mal ein großer Augenöffner. In dem ganzen Nachdenken drüber halt. Und was wir noch erkennen können, aufgrund dieser gefallenen Welt, in der wir leben, ist nicht nur den Menschen, sondern die Schöpfung allgemein ist gefallen. Und darüber lesen wir in Römer 8, wo die alles bekannte Verse, wo Paulus eben auch sagt, ich lese davon Vers 19 an, einfach um diesen Punkt hervorzuheben. Da steht, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Und da lesen wir, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit, freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. So erst mal. Hier lesen wir, dass die Schöpfung an sich auch der Nichtigkeit unterworfen ist. Gott hat sie der Nichtigkeit unterworfen. Und dass das so ist, sehen wir ja. Schau dir das an. Da ist ein kleiner Virus und der verursacht Chaos und Tod auf der ganzen Welt. Ja? Da gibt es Moskitos, die stechen dich und du bist tot. Das sind Zeichen der Nichtigkeit, der dieser Schöpfung unterworfen ist. Und wir sind mittendrin. Gott nimmt uns nicht davon raus. Er entfernt uns nicht davon. Oder er schirmt das nicht alles ab von uns. Und das muss man erstmal verstehen, oder ich musste das einfach erstmal verstehen, dass das einfach so ist, diese Wahrheit einfach wahrnehmen. Und deswegen sagt Jesus auch, in der Welt habt ihr Angst. Wieder so eine Worthülle. Ja, Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, Gott hat sie überwunden. Ja, was heißt denn das? Ja, das heißt, du lebst in einer gefallenen Schöpfung mit gefallenen Menschen und du bist mittendrin und Gott hat das alles einfach so dahingegeben und wird es ihren Lauf lassen. Und wir sind mittendrin. Deswegen haben wir einfach nun mal Angst in der Welt. Ich kann sagen, wieso lässt du das zu, Jesus, dass wir Angst haben? Brauchst du das gar keine Angst geben, dann brauchst du es auch nicht überwinden. Ja? Nee, wir sind nun mal da drin. Das ist ein Zustand, der Wirklichkeit ist. Und diesen gilt es einfach mal zu verstehen und anzunehmen. Dann macht das dieser Ist-Zustand, in dem wir sind, einfach viel mehr Sinn. Also für mich war das so. Auf einmal ist mir das viel klarer geworden, das anzunehmen erstmal. Ja, genau, so ist es. Das ist nicht schön, aber Gott hat gesagt, diese Welt, diese Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen. Und wir sind mittendrin. Also können wir in diesem ersten Punkt vielleicht einfach mal festhalten, dass Leiden existiert und es ist unweigerlich ein Teil unserer menschlichen Erfahrung. Und Gott hat es zugelassen aufgrund seiner Liebe und er lässt halt jetzt der Welt ihren Lauf. Und wir sind mittendrin und sind nicht davon ausgenommen. Das heißt nicht, dass Gott nicht in der Kontrolle und alles in der Kontrolle hat, das sage ich nicht, aber wir sind mittendrin und in diesem Lauf der Zeit, den Gott einfach so bestimmt hat. Und also so kann man sagen, das sind so die äußeren Umstände, in denen wir drin stecken, als Menschen. Du und ich, das ist einfach was uns betrifft. Und jetzt kommt da noch was hinzu. Und das ist so der zweite Punkt, der mir da so wichtig wurde. Es gibt noch eine Ursache, die auch Leiden bringt. Und das hat mehr mit einem innerlichen Konflikt zu tun, in dem wir auch stehen. Und das war mir bis vor ein paar Monaten auch nicht wirklich so bewusst. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, wow, na eben, deswegen geht es mir oft so, wie es mir geht. Ich weiß nicht, vielleicht. Und das ist eben dieser Konflikt, den wir haben mit der Ewigkeit. Lesen wir dazu nochmal Römer 8, Vers 22, folgende im Besonderen. Da steht, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, ja, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also obwohl wir den Heiligen Geist haben, ja, wir selbst, seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Also die Schlüsselwörter hier, wir seufzen in uns selbst und wir erwarten die Sohnschaft. So, was heißt das jetzt? Ja, das ist wieder, also der ganze Abschnitt hier zeigt uns ja letztendlich die Lösung, die Gott hat für Leiden. Ja, das ist die Erlösung, die ewige Herrlichkeit. Das ist, worauf es hinausgeht. Gott wird es beenden, ja, aber nur nicht jetzt. Er wird es nicht reparieren, er wird das Unheil auf der Welt nicht drüber pflastern, er wird alles wegtun und neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21,5. Gott wird erlösen und neu machen. Diese Hoffnung haben wir und ein bisschen später dazu mehr. Aber jetzt erstmal dieser Ist-Zustand bis dahin. Seufzen wir in uns selbst. Ja, was heißt denn das? Wieso seufzen wir denn unter diesen Leiden dieser Zeit, ob groß oder klein? Warum erleben wir denn das überhaupt so intensiv als Leiden oder als negativ, diese ganzen Dinge, die auf uns eben einströmen? Warum seufzen wir darunter? Und das ist, man kann ja nur seufzen, wenn ich etwas vermisse. Wenn ich eine Vorstellung von etwas Besserem habe, ja? Ich komme aus Österreich, aus den Bergen, du warst gerade dort, weiß nicht, ob du in Österreich warst, aber in die Berge halt, ja? Und wenn ich irgendwo in den Philippinen bin oder irgendwo anders, dann kann ich wahrlich seufzen und die Berge vermissen, weil ich schon dort war. Du jetzt auch. Oder so mag anderer, der dort war. Wenn jemand keine Vorstellung davon hat, überhaupt keine, dann kann er nicht wahrlich seufzen. Dann kann ich ihm das erzählen und dann kann er sagen, boah, das ist echt cool, das würde ich auch gern mal sehen. Und dann kann man eine Sehnsucht, ein Verlangen, ein Wunsch stimulieren. Aber ein tiefes inneres Seufzen, was mit diesem Vermissen verbunden ist, kann nur jemand, der tatsächlich dort war. Ja? Auf die Philippinen, wir können nur tatsächlich die deutsche Bratwurst vermissen, weil wir sie gegessen haben. Ich kann das einem Filipino erzählen und vielleicht im Appetit anregen, aber er kann niemals seufzen darüber. Das kann nur ich oder meine Frau, meine Familie oder wer immer das halt schon gekostet hat, der da war und das erfahren hat. So, und was heißt das jetzt? Wieso seufzen wir in uns und erwarten die Ewigkeit? Blaise Pascal sagt, nur ein Prinz kann den Palast vermissen und behauptet, dass wir alle schon mal im Paradies waren, also im Geiste natürlich. Und das ist, was die Bibel meint, wenn sie sagt, ja, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das heißt, wir haben ein Verständnis von der Ewigkeit, von Perfektion, von Reinheit, von Herrlichkeit, von Schönheit, von Richtigkeit, die in unser Herz gelegt ist. Deswegen sehnen wir uns danach. Deswegen sehnen wir uns nach Herrlichkeit, nach Perfektion, nach Reinheit und Schönheit, finden aber, dass nichts in der Welt das zufriedenstellen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Selbst die Bratwurst nicht. Okay? Nichts in der Welt, die Berge nicht, gar nichts. Und C.S. Lewis drückt das so aus, wenn er dann sagt, in dem Buch Mere Christianity, und er sagt, wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht, ein Verlangen spüre, das keine Erfahrung in der Welt zu stillen vermag, dann ist das der beste Hinweis dafür, dass ich nicht für diese Welt gemacht bin, sondern für die Ewigkeit. Und da haben wir es. Wir wissen ja, wir sind für die Ewigkeit gemacht. Die ganze Bibel redet davon. Wir sind nach dem Bild Gottes gemacht. Die Ewigkeit wird unser Ziel sein. Wir sind für die Ewigkeit gemacht. Gott hat sie in unser Herz gelegt. Und das ist das Problem. Wir haben dieses Sehnen nach Ewigen, nach Perfektion, nach Harmonie, finden aber, dass diese Welt das nicht, Menschen, Umstände nicht zufriedenstellen können. Und dieser Widerspruch verursacht eben dieses Leid, dieses Sehnen, dieses Seufzen. Ja? Und ich muss nochmal C.S. Lewis hier zitieren, in The Weight of Glory hat er gesagt, so ist also unser lebenslanges Verlangen, unser Sehnen nach Vereinigung mit etwas im Universum, wovon wir uns jetzt abgetrennt fühlen, nach dem Drinnensein auf der Innenseite einer Tür, die wir immer nur von außen gesehen haben, keine neurotische Fantasie, sondern der deutlichste Hinweis auf unsere Wirklichkeit, in der wir leben. Und weiter, und am Ende hineingerufen zu werden, würde unverdiente Herrlichkeit und Ehre bedeuten. Und letztendlich die Heilung dieser alten Wehmut. Das ist so wahr. Die Heilung dieser alten Wehmut, dieses Sehnens, geschieht nur, wenn wir eintreten in die Herrlichkeit. So ist also dieser Spagat, in dem wir uns jetzt befinden, unsere Wirklichkeit. Mit einem Fuß sind wir in der Ewigkeit, mit einem Fuß in der Welt und dieser Spagat tut weh. Das ist einfach so. Und das kann nichts in dieser Welt ändern. Das ist ja das Problem. Deswegen kämpfen wir ja so, wenn wir versuchen, durch Beziehungen eine Harmonie herzustellen, die nur die Ewigkeit bereitstellen kann. Und merken eh, dass es nicht klappt. Und dann geben wir den anderen die Schuld. Wobei die Sehnen nach Harmonie wirklich erst in der Ewigkeit zufriedengestellt werden kann. Geschwister, wenn wir das verstehen, dann spart uns das so viel Ärger. Hätte ich das früher, ich verstehe es ja jetzt auch noch nicht, ich bin am Verarbeiten von dem allen, aber überleg mal, wenn du wirklich weißt, dass dieses Sehnen nach Perfektion, Harmonie, Frieden, Reinheit, Gerechtigkeit eigentlich nur ein Sehnen nach der Ewigkeit in dir ist, dann kann man aufhören, von Menschen oder Umständen zu erwarten, diese Sehnsucht zu stillen. Versteht ihr das? Dann können wir freier mit Fehlern umgehen und denken, ja, du bist ja gar nicht, das ist ja gar nicht deine Aufgabe, diese Sehnen in mir zu stillen. Ja? Dann gehst du fast irgendwo in Urlaub in die Berge und denkst, naja, das hätte ich mir schöner vorgestellt. Ja? Ja, das ist nicht gemacht, um diese Sehnsucht zu stillen. Okay? Und das, ja. Und wenn ich dann eben weiß, dass meine Unzufriedenheit im Grunde nicht an einer Person oder an einem Umstand liegt, ja, sondern an meinen unerfüllten Sehnen nach Herrlichkeit und Ewigkeit, kann ich ganz anders damit umgehen. Und das war so der nächste Punkt, der mir irgendwie so groß geworden ist bei dem allen, dass ich das so gemerkt habe. Immer dieser Eindruck in mir, das soll nicht so sein. Ja, also Straßenverkehr ist nur ein Beispiel, aber das ist ein großes Beispiel für mich. Also, ach, das füllt mich mit so einer Unzufriedenheit. Und ich kann mir nicht von Menschen, von einer gefallenen Schöpfung erwarten, eine Ewigkeitssehnsucht in mir zu stillen. Das ist unmöglich. Erst wenn ich das verstehe, kann ich das loslassen. Und sagen, okay, lass das einfach mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ja? Ich muss einfach warten, bis das erfüllt wird. Und deswegen wird das Seufzen einfach weitergehen. Stell dich drauf ein. Wir werden ein Leben lang seufzen, weil die Stillung erst in der Ewigkeit stattfindet. Und deswegen steht in diesem Vers hier, schau, wo sind wir denn? Denn wir wissen, Schöpfung, ja genau, nee, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir selbst seufzen in uns selbst, haben wir jetzt geklärt, und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Seufzen und erwarten gehört zusammen. Wir seufzen, aber wir erwarten, nicht Menschen und Umstände, sondern wir erwarten die Sohnschaft. Weil darin liegt die Erfüllung, wie C.S. Lewis sagt, dieser alten Wehmut. Ja? Und darin soll unsere Erwartung sein und unser Blick und unsere Richtung soll auf diese Ewigkeit sein und nicht auf Menschen, Umstände, Schönheiten und Freuden, die das Leben auch bietet, die aber immer zu kurz sein werden. Und wie gesagt, das Leid kommt eben da hinein, wenn man sich zu viel davon erwartet und merkt, es gelingt nicht, es reicht nicht, es ist zu kurz, du bist unzufrieden. Da kommt dann in diesem Weg schon gesagt, dieser Spagat tut einfach weh, in dem wir uns befinden, zwischen Ewigkeit und Leben. Und das führt mich dann letztendlich jetzt zu dem dritten Punkt, der mir dann irgendwie Gott da gezeigt hat und wichtig wurde auch. Und das ist halt dann eben, auch wie es diese Stelle dann weiter sagt, ist eben einfach Hoffnung. Ja? Das, was jetzt uns letztendlich da durchbringt, ist nicht die Erwartung, dass Menschen oder Dinge anders werden, besser werden, das Leben, die Welt, alles letztendlich irgendwie besser wird, irgendwann wird das schon mal werden. Nein, sondern eine Hoffnung, die wir haben, die ein wirkliches Navigationssystem für uns sein kann, für mich, also hoffe für uns alle, durch diese Leidenswege halt hindurch, ob sie groß oder klein sind. Ja? Und ein Aspekt dieser Hoffnung, die wir eben haben, ist einfach die Hoffnung, die wir haben im Leiden, also in einer gewissen Situation, habe ich eine Hoffnung. Und die Hoffnung ist in erster Linie natürlich auf die Person Gottes ausgerichtet. Weil Gott ist ja der Anfänger und Vollender von dem Allen. Deswegen muss mittendrin im Weg ja auch Gott selbst diese Hoffnung für uns darstellen. Aber auch da, liebe Geschwister, sind wir oft so schnell dabei, einfach leere Worthüllen in den Raum zu schmeißen. Ja, Gott ist gut. Nicht, dass wir das nicht glauben, versteht es nicht falsch, ja, aber was heißt denn das wirklich? Ja, Gott hat schon, Gott macht das schon, oder ja, Gott ist schon unter Kontrolle und Gott ist Liebe und so. Aber oft, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ich habe das oft so erlebt, gerade wenn man mittendrin ist in so einer Situation, hilft mir das überhaupt nicht. Wenn jemand mir sagt, ja, Gott ist gut und er liebt dich ja und so. Ja, das stimmt schon. Aber wieso kann das nicht, wieso greift das nicht? Bei mir halt nicht. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ja. Und ja. Und da hat mir auch wieder eben Rabbi Zacharias weitergeholfen, der ein gewisses Dilemma vorstellt und sagt, ein allmächtiger Gott kann alles tun, was ihm wohlgefällt. Und aus unserer Perspektive wäre es wohl das Liebevollste, die Leiden derer zu lindern, die man liebt. Ist doch so, oder? Das wäre wohl als Vater das Liebevollste, was du für deine Kinder tun könntest. Trotzdem bestimmt das Böse und Leid unsere menschliche Erfahrung. Mehr als alles andere oft. Ja? Und diese drei Dinge zusammen machen keinen Sinn. Das ist ein Dilemma, sagt er. Die drei Dinge sind, Gott ist gut, Gott ist allmächtig, er kann alles tun, was er will. Ja? Er könnte alles sofort wegnehmen mit einem Schnipser. Gott ist auch ein liebender Vater. Das ist auch so. Gott ist Liebe, ja? Und er liebt seine Schöpfung, wie es Rabbi Zacharias sagt, mit einer intensive Art und Weise. Aber gleichzeitig ist das Böse vorherrschend. Und diese drei Dinge zusammen machen keinen Sinn menschlich, oder? Deswegen ist es oft so, wenn dir nur wer sagt, ja, Gott liebt dich ja schon. Ja, wo denn, wie denn? Das macht doch alles keinen Sinn. Ja? Und das dürfen wir verstehen. Das ist ein Dilemma. Und das füllt auch diese Worthülle. Man sagt, ja, schau, das ist okay, wenn du da manchmal verwirrt bist. Weil es ist nicht zu verstehen. Ja, trotzdem ist Gott so, wie er ist. Und deshalb müssen wir noch einen weiteren Aspekt zu Gottes Person hinzubringen, um das zu verstehen. Und das ist, dass Gott einen Plan hat. Also nicht nur die Person Gottes müssen wir verstehen und uns darauf verlassen. Das ist schon so. Aber da finden wir uns oft in diesem Dilemma eben. Und was uns da hilft, ist eben dann der Plan Gottes. Dass wir überlegen, okay, Teil von seiner Person und seiner Allmacht und seiner Liebe ist ein herrlicher Plan, den er mit deinem und meinem Leben hat. Und dieser Plan beinhaltet nun mal Leiden. Das ist auch einfach so. Und dann macht das alles viel mehr Sinn. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal noch kurz diesen Plan anschauen. Ja, natürlich, auch da könnte man viele Predigten darüber halten, ist jetzt eben nur einfach mal im Überblick. Ja? Und eine Sache, die Gott mit seinem Plan in unserem Leben verfolgt, ist Nähe und Intimität mit seinen Kindern, mit dir und mir. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und es gibt viele Stellen, ein paar nur herausgegriffen, Hebräer 13, Vers 4, wo Gott sagt, ich werde euch nicht versäumen und nicht verlassen. Ja? Das heißt, er wird da sein, er ist da. Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und das heißt, dass Gott einfach immer gegenwärtig ist. Und wir wissen, dass Jesus Christus gelitten hat. Ja? Jesus hat gelitten für unsere Sünden. Und das ist auch ein Thema für sich, aber nur kurz, hast du dir mal überlegt, warum musste Jesus leiden? Das ist nicht Teil vom Erlösungsplan. Die Erlösung sieht ein Blutopfer vor. Ja? Aber der enorme Leidensweg, den Jesus gehen musste, ist für die Erlösung der Sünden, jetzt sagen wir es mal ganz so im technischen, theologischen Sinne, eigentlich nicht notwendig. Weil die Sünde durchs Blut getilgt wird. Aber der Leidensweg, der damit einherging, er hätte zu einer anderen Zeit, zu einer humaneren Todesstrafe auf die Welt kommen können. Warum? Zu der Zeit, wo die grausigste Todesstrafe überhaupt existiert hat. Ja? Und all diese Dinge. Jesus litt, damit er mit uns mitfühlen kann und genau weiß, wie es dir geht. Damit er mit uns den Leidensweg durchschreiten kann, den er geht. Und hier noch ein Zitat von Vince Vital, der gemeinsam mit Ravi Zacharias dieses Buch geschrieben hat, Why Suffering. Der sagt eben, er behauptet, dass der stärkste Zusammenhalt ist zwischen denen, die gemeinsam durch tiefste Tiefen durchgegangen sind. Also das kann man wohl eigentlich bezeugen, oder? Die gemeinsam im Schützengraben lagen, die gemeinsam am Sterbebett sich die Hände gehalten haben, die gemeinsam durch Katastrophen gegangen sind, die teilen eine Erfahrung und eine Tiefe, die andere nicht teilen. Ja? Das ist schon so. Und jetzt bedeutet das, indem Christus mit uns leidet, weil er genau weiß, was Leiden ist, und uns seinen Geist gegeben hat, der in uns lebt und mit uns in allem ist, was wir durchleben und durchleiden. Stellt Gott, also indem das so ist, stellt Gott sicher, dass der stärkstmögliche Zusammenhalt und die tiefstmögliche Beziehung beides mit ihm alleine ist. Überleg dir das mal. Darauf will Gott hinaus. Durch Leiden entsteht eine Tiefe an Verbindung und Beziehung, die sonst nicht möglich wäre. Und Gott will mit uns da durchgehen, damit diese Tiefe und diese Intensität mit ihm ist, entsteht und nicht alleine das durchleben müssen. Und das war oft mein Problem. Ich habe Gott oft dafür verantwortlich gemacht und angezweifelt. Das verursacht nur Bitterkeit. Ah Gott, warum und so und alles, ja? Oh, habe nicht verstanden, dass Gott mit mir das durchleben will, weil er immer mit mir mit ist. Und Jesus ja eh schon alles erlebt hat. Deswegen kann er mit mir da durchschreiten. Und eben diese Tiefe an Beziehung und Wert herausholen, die sonst nicht möglich wäre. Ja? Und das heißt, wir müssen da nicht alleine durch, sondern wir können Gott mit, sozusagen, weiß ich nicht, wir können ihn mit hineinnehmen, dazu einladen, du bist eh schon da. Ich möchte mit dir gemeinsam jetzt da durchgehen. Und nicht ihn dafür verantwortlich machen, dass er alles besser machen müsste in meinem Leben und mich davor bewahren müsste. Ja? Somit ist das für mich war das auch ein ganz wichtiger Gedanke auch, dass Gott wirklich diese Intimität und Nähe mit uns sucht und wirklich will. Und ein weiterer Grund, und es gibt da noch viele, eine möchte ich nur noch vielleicht kurz erwähnen, dass Gott Christus in uns groß machen will. Das wissen wir ja auch alle, ne? Dass Christus in uns Gestalt gewinnen soll, so wie es Paulus mal zu den Galatern sagt, gell? Und wir kennen viele Stellen, die das sagen, dass alles zum Guten zusammenwirkt. Und das Gute ist letztendlich, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und dazu wird ihm auch viel, dazu dienen auch oft eben viele leidvolle Situationen in unserem Leben, um das eben zu bewirken in uns. Und es ist ganz interessant, der Vince Vital gibt uns da so ein kleines Gedankenspiel und er sagt hier, überleg mal ganz kurz, wer wärst du oder wie wärst du jetzt heute? Überleg mal kurz dein Leben, nimm dir mal eine halbe Minute Zeit und tu mal dein Leben kurz Revue passieren und überleg mal, wenn du dir jede Leidenssituation aus deinem Leben rausnehmen würdest, wenn sie nicht stattgefunden hätte. Wie wärst du heute? Der Charakter, deine Persönlichkeit, dein Wesen, wer wärst du heute? Das musst du dir mal überlegen. Ja? Wie sehr wäre Christus in dir geformt worden, hätten all diese Leidenswege in deinem Leben nicht stattgefunden? Einfach mal so ein Gedankenspiel, das der da vorschlägt in dem Buch. Und ich denke, das ist sehr interessant, weil die Wahrheit ist, wir wären viel mieser dran, als wir jetzt sind. Wir wären viel weniger an Charakter, an Tiefe, an Fähigkeit, Beziehungen zu haben, wenn das alles nicht stattgefunden hätte. Also ich kann das von mir zumindest sagen, das muss vielleicht jeder selber, aber der Gedanke ist einfach mal interessant. Ja, und deswegen lässt Gott das auch zu und führt uns bewusst da hinein, weil er Christus in uns formen will. Ja, dadurch. Und wie gesagt, es gibt noch viele Gründe, warum Gott das zulässt. Ich lasse es dabei sein jetzt. Noch ganz kurz einfach noch unseren Blick darauf richten, dass es auch eben eine nicht nur Hoffnung im Leiden gibt, weil Gott uns nahe sein will und weil er Christus in uns formen will, sondern auch Hoffnung dann eben jenseits von dieser Welt und von diesem Leiden. Und das ist eben das, was er in dieser Bibelstelle, Römer 8, da eben anspricht, wo er eben sagt, dass diese Erwartung da ist, dass wir eintreten werden in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Aber das ist was, wovon wir jetzt durch den Heiligen Geist dann keinen Geschmack kriegen, Vorgeschmack, die Erstlingsfrucht, aber die Fülle davon werden wir erleben, wenn wir mit ihm in der Herrlichkeit sind. Und das ist kein Positivismus, ein positives Denken. Ja, ja, in der Zukunft wird alles gut. Das sind keine Worthüllen wieder. Das ist Inhalt und tiefe Wahrheit, weil Jesus selbst sich dafür verbürgt. Und wenn man zurückschaut in die Geschichte, zum Beispiel das Buch der Offenbarung, ein Grund, warum das geschrieben wurde, ist, weil die damalige Gemeinde enorme Kämpfe durchgemacht hat. Ja? Michael Harbin sagt, dass das eben die schwankende und verwirrte Gemeinde einfach einen klaren Ausblick auf die Zukunft gebraucht hat. Und ein Grund, warum Gott durch Johannes die Offenbarung geschrieben hat, war, die Gemeinde zu ermutigen mit einem Blick in die Zukunft. Habakuk ist das nächste Beispiel. Ja, der hat seine Fragen, seine Zweifel über das derzeitige Elend. Und Gott sagt ihm einfach, die Erde wird erfüllt sein von der Herrlichkeit der Erkenntnis Gottes. Ja? Und damit ermutigt er ihn mit diesem Blick in die Zukunft. Und damit können auch wir uns ermutigen. Oft ist das Einzigste, was bleibt. Dieser Blick, diese Erwartung, genau, es wird einmal anders werden. Und das dürfen wir. Das ist wirklich kein positives Denken oder irgendwie sich nur trösten mit irgendwelchen Dingen. Das ist Wirklichkeit. Die ist nur noch nicht da. Aber wir erwarten sie. Wir erleben sie noch nicht, aber sie ist da. Ja? Und es wird mal einen Zeitpunkt geben, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ja, wir werden sein, wie er ist. Und die absolute Auflösung vom Bösen. Keine Sünde, kein Leid mehr. Ja? Und das ist so gewiss, wie Jesus das erste Mal auf die Erde kam. Ja? Erinnert euch an die Apostelgeschichte, wo die Jünger da standen, als Jesus in den Himmel genommen wurde. Und sagt, was schaut ihr? Was steht da? Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn gehen habt sehen. Und das ist unsere Hoffnung. Dass die Wirklichkeit ist da, sie ist nur noch nicht erlebbar. Er wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Und wir werden diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes genießen. Und zum Schluss jetzt einfach, wenn wir... Das nochmal abzurunden, wir brauchen wirklich ein klares biblisches Verständnis, denke ich, von dem Leiden. Ja, ich weiß, wir werden es nie bis ins Tiefste ergründen, aber je mehr wir davon erkennen und erfassen können, desto solider können wir eben durch so manchen Leidensweg, aber auch durch den Alltag durchschreiten. Und deswegen brauchen wir klares Verständnis von der Hoffnung, die Gott uns gibt im Leiden, von seiner Person, seinem Plan und seiner Zukunft. Und des Weiteren müssen wir auch verstehen, dass wir eben genau für diese Zukunft geschaffen sind, dass die Ewigkeit in uns ist und dass wir einfach nur mal in diesem Spagat zwischen Ewigkeit und Wirklichkeit stehen und dass der einfach wehtut. Und wir müssen eben auch wissen, dass Leiden einfach nun mal Wirklichkeit in unserem Leben ist. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir hat das schon geholfen. Ich sage nicht, dass ich das jetzt alles verstanden habe, aber es hat mir schon geholfen, so manche Warum-Frage einfach nicht mehr zu stellen. Und anstelle der Warum-Frage soll lieber eine Was- oder eine Welche-Frage rücken. Zum Beispiel, welche Wahrheiten, wenn überhaupt, füllen denn unsere Wort- und Gedankenhüllen über Leiden? Und da muss jeder selber, denke ich, dran arbeiten. Ja, wie sehe ich das wirklich? Was verstehe ich wirklich über Gottes Absicht und die Wirklichkeit im Leiden in unserem Leben? Damit wir eben kraftvoll diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes erwarten können. Amen.